Bremen 2. Mare mit Nicolas Golsch.
Unser Thema heute, das ist die Saison. Denn so langsam, da nimmt sie ja Fahrt auf, die Urlaubssaison 2021. Die Landkarte, die ist zwar noch immer so ein ziemlich bunter Flickenteppich aus Hochrisikogebieten, Risikogebieten und nicht mehr Risikogebieten, aber ein bisschen was, das geht ja schon wieder. Wir gucken gleich zu Beginn zum Beispiel ins Ausland, nach Spanien, nach Portugal, wollen dann nachfragen, wie die Saison anläuft. Aber natürlich treibt uns auch um, wie denn die Hoteliers an der Nordseeküste umgehen mit den Corona-Bedingungen. Die dürfen jetzt immerhin wieder zu 100% ihre Häuser auslasten. Und das haben sich die meisten Stammgäste natürlich nicht zweimal sagen lassen.
Die Gäste kommen schon durch den Haupteingang mit einem Strahlen, mit einer Euphorie, wenn sie zum Hotel rausgehen, wenn sie Pause machen. Das Lachen der Gesichter ist einfach nur toll.
Wir sprechen unter anderem mit einer Hotelmitarbeiterin aus Cuxhaven, die ich besucht habe vor der Sendung. Saison ist aber natürlich so viel mehr als nur ein Urlaub am Meer. Saison, das ist auch ein kollektives Gefühl und eine Art von ganz inniger Beziehung zu einem gewissen Ort.
Langeoog, ein Slot in meinem Gehirn für Menschen, Gerüche, Gefühle, Geschmäcker, für Klangfetzen, Worte, Musik, für eigene und fremde Lebensgeschichten.
So beschreibt zum Beispiel Regula Fenske ihr Langeoog. Vor allem für kleine Inseln, da ist die Saison natürlich immer auch eine Belastungsprobe, wenn teilweise mehr Touristen kommen, als überhaupt Einheimische auf dieser Insel leben. Wir besuchen deswegen die kleine estnische Insel Kichnu, auf der die meisten dann doch relativ froh sind, wenn die Saison auch mal irgendwann vorbei ist.
Am Ende der Sommersaison ist es so, da kommt erstmal die große Erschöpfung und so ein bisschen Erleichterung und man hat was verdient, man hat einen guten Sommer gehabt, aber man ist auch wirklich froh, wieder unter sich zu sein.
Mare Radio, heute mit dem Thema Saison, die Jahreszeiten der Meere. Selten, da waren die Hoffnungen, die verbunden sind mit der bevorstehenden Urlaubssaison, so groß wie in diesem Jahr 2021. Die Hoffnungen natürlich von Millionen von Touristen, die wahrscheinlich nicht so sehnlich möchten, wie endlich mal wieder das Meer sehen. Aber auch die Hoffnungen von all denen, deren Existenz wirklich hängt am Geschäft mit dem Tourismus. Reinhard Spiegelhauer, der ist unser Korrespondent für Spanien und für Portugal und er hat sich in den vergangenen Tagen für uns umgeschaut und umgehört in mehreren Urlaubsregionen, zum Beispiel an der Algarve, also der Atlantikküste Portugals. Wie ist denn so Ihr Bräunungsniveau gerade, Herr Spiegelhauer?
Ich muss zugeben, es hat sich jetzt doch deutlich gebessert, nachdem wir hier über Wochen, ich will fast sagen Monate, aber das stimmt wahrscheinlich nicht, schlechteres Wetter hatten als in Deutschland. Aber zuletzt hat es doch tatsächlich gedreht und ich war eben jetzt ein bisschen in Portugal unterwegs und in Andalusien. Und die meiste Zeit, die ich da unterwegs war, war es wirklich schön sonnig und auch schon ziemlich warm.
Wer jetzt zum Beispiel fährt im Urlaub an die Algarve, wie genau sieht der Urlaub da aus im Corona-Sommer?
Also man kann schon Urlaubsfeeling kriegen, auf jeden Fall. Ich meine, die wesentlichen Sachen sind ja da. Das Meer ist noch da, die Sonne ist auch da meistens. Wir haben ja gerade schon drüber geredet. Also das stimmt schon alles, aber natürlich gibt es nach wie vor eine Menge Einschränkungen. Das fängt schon damit an, dass man normalerweise eben nach wie vor einen PCR-Test braucht, um überhaupt ins Land reinzukommen, sowohl Spanien als auch Portugal. Und natürlich gibt es immer noch diverse Vorschriften und Regeln, zum Beispiel die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Das wird in Spanien wahrscheinlich Ende des Monats fallen. Im Moment gilt es aber noch. Und es ist auch nach wie vor so, dass zum Beispiel die Menge der Menschen, die an einem Tisch sitzen dürfen, im Restaurant ist begrenzt. Die Restaurants dürfen auch nur eine begrenzte Zeit offen haben. Die Hotels dürfen nur 75% der Betten belegen. Es haben noch lange nicht alle Hotels offen. Es gibt noch nicht alle Vergnügungsmöglichkeiten wieder. Wenn wir jetzt mal zum Ballermann zum Beispiel springen, die Partylokale sind nach wie vor alle zu. Also auf der einen Seite, ja, wenn man aus Deutschland kommt, kann man in jedem Fall Urlaubsfeeling bekommen. Auf der anderen Seite, es gibt weiter Einschränkungen und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben.
Und das Meer ist noch da, haben Sie gerade gesagt. Das beruhigt uns natürlich ungemein, wie schön.
Ja, ne?
Die Tourismusbranche, die hofft natürlich, die bangt, dass möglichst viele Touristen auch aus Deutschland kommen werden. Im April, müssen wir sagen, sah es da noch ziemlich düster aus. Da waren die Hotels an der Algarve zum Beispiel durchschnittlich nur gut zu 5% ausgelastet. Das sind mehr als 90% weniger als üblich. Wie viele Betriebe haben denn inzwischen aufgegeben?
Ja, es haben natürlich einige aufgeben müssen. Einfach vor allem trifft es die kleineren und mittleren, bei denen es natürlich besonders gefährlich ist, speziell wenn sie jetzt unmittelbar vor der Krise nochmal investiert haben, nochmal ihr Hotel aufgehübscht haben. In der Situation kann es natürlich schon sehr schwierig werden. Da kann dann die Bank unter Umständen auch sagen, nee, wir glauben nicht mehr dran. Und da hat es schon einige Schließungen gegeben und nicht nur bei Hotels, natürlich auch bei Restaurants und auch bei Läden. Auch die hatten ein extrem schwieriges Jahr und Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch das Jahr 2021 ist nicht so wahnsinnig gut angelaufen. Es hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, naja, kann man nicht sagen, aber in Portugal an der Algarve liegt man jetzt so etwa bei 30% der Hotels, die geöffnet sind, hat aber gerade eben einen neuen Dämpfer bekommen, denn Portugal war das einzige Land in der EU, in das die Briten jetzt schon mal sorglos reisen durften. Ihre Regierung hat ihnen das erlaubt, ohne Quarantäne bei der Rückkehr. Und das ist gerade wieder gestrichen worden. Portugal ist von dieser Liste Großbritanniens runtergekommen. Und das ist natürlich ein riesiger Dämpfer, weil die Briten in Portugal eine extrem wichtige Touristengruppe sind.
Was genau muss denn jetzt reinkommen an Einnahmen, damit die Branche überleben kann, damit dieses Jahr 2021 vielleicht ein bisschen was auffängt von dem, auch was verloren gegangen ist?
Also auffangen, was verloren gegangen ist, das wird man auf keinen Fall können. Die Verluste waren ja so massiv. Also für ganz Portugal waren es 2/3 ungefähr der Urlauber, die weggeblieben sind. In Spanien waren es 80% der Urlauber, die weggeblieben sind. Das wird man auf keinen Fall wieder reinholen können. Es geht einfach darum, jetzt weitere Verluste in diesem Jahr zu begrenzen. Und dafür, da gibt es nur ein einziges Mittel. Es müssen so schnell wie möglich so viele Touristen wie möglich in die Länder kommen. Wie gesagt, gerade eben hat es eben neue Dämpfer gegeben. Ja, und das hebt die Stimmung jetzt gerade nicht unbedingt im Tourismussektor.
Sie haben sich sowohl in Spanien als auch in Portugal umgeschaut, in verschiedenen Touristenregionen. Wie deutlich sind denn da die Unterschiede oder ist es sozusagen eine ziemlich einheitliche Lage, egal wo man hinschaut?
Also sie ist einheitlich und uneinheitlich zugleich. Einheitlich in dem Sinne, dass einfach viel weniger Menschen da sind, als normalerweise da sind. Einheitlich in dem Sinne, dass alle, die dort leben in den Touristenregionen, sagen, wir brauchen Touristen und wir freuen uns auf Touristen. Jeder, der kommt, ist uns sehr willkommen. Uneinheitlich insofern, als es natürlich eben regionale Unterschiede gibt, was die Beschränkungen angeht, was auch die Bedeutung des ausländischen Tourismus angeht. In Andalusien gibt es einige Regionen, die hängen extrem vom ausländischen Tourismus ab. Es gibt andere Regionen, da fahren vor allem Einheimische hin. Da läuft es schon wieder ein bisschen besser, nachdem die Spanier selbst ja auch sehr, sehr Corona-müde sind und jede Möglichkeit nutzen, irgendwo hinzufahren und das dann innerhalb des Landes doch ein bisschen einfacher ist. Aber insgesamt ist die Situation eben schon so, es ist noch ziemlich leer, was man als Tourist, wenn man jetzt die Gelegenheit hat, ins Land zu kommen, auch gut finden kann. In Sevilla zum Beispiel sieht man tatsächlich mal was von der Stadt, sonst sieht man eigentlich nur Menschen. Das hat schon was, wenn man kann, wenn man geimpft ist, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich wohlfühlt, jetzt einen Urlaub zu machen, ist sicherlich ein gutes Erlebnis.
Die Saison 2021 ist angelaufen mittlerweile. Die Branche hofft natürlich sehr auf Touristen, auch aus Deutschland. Das war unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer, der sich umgeschaut hat für uns in Spanien und in Portugal. Vielen Dank.
Gerne.
Vom Strandwagen zum Bikini, das ist so in etwa die Entwicklung, die die Seebäderkultur durchgemacht hat. Seit Ende des 18. Jahrhunderts, da gibt es sowas wie eine Badesaison und natürlich hat die auch immer Eingang gefunden in die Literatur. Wie Literaten und Dichter schreiben über ihre Erinnerungen an die Saison, das hat sich Eva Garte für uns angeschaut und hat ja ein buntes Poesiealbum für uns zusammengestellt. Mit dabei sind Thomas Mann, Wladimir Nabokov, Emil Nolde, Regula Fenske und der wunderbare Axel Hacke.
Beginnen wir am Strand, dort, wo der Mann das Land bereits hinter sich gelassen hat und dem Meer gegenübersteht.
Die Wogen, ihr Grollen. Die Wolken vor und über mir.
Der Geruch der Holzplanken auf den Wegen zum und vom Strand. Die Pflastersteine aus rotem Ziegel, über die man barfuß kaum laufen konnte, so mit Hitze getränkt waren sie.
Der Strand, die Dünen, das graue Gras.
Die Ränder der hölzernen Strandpavillons mit ihren kegelförmigen Dächern lagen vor ihnen und ließen den Durchblick auf die Strandkörbe frei, die näher am Wasser standen und um die Familien im warmen Sande lagerten.
Der Vormittag am Strande, während droben die Kurkapelle ihr Morgenprogramm erledigte, dieses Liegen und Ruhen zu Füßen des Sitzkorbes, dieses zärtliche und träumerische Spielen mit dem weichen Sande, der nicht beschmutzt.
Auf dem hinteren Teil des Strandes standen die verschiedensten Strandstühle und Hocker und auf ihnen saßen die Eltern der Kinder, die Strohhüte trugen und vorne im Sand spielten. Mich zum Beispiel konnte man auf den Knien mit dem Versuch beschäftigt sehen, einen gefundenen Kamm mit Hilfe eines Brennglases in Brand zu setzen.
In vielen, vielen Sommern konnte ich Männer in dieser Übergangszone beobachten und habe gesehen, wie sie von einer rätselhaften Energie gepackt wurden.
Gebräunte Kinder mit großen Strohhüten auf den Köpfen, die schaufelten, sich wälzten, nach Wasser gruben, mit Holzformen Kuchen buken, Tunnels bohrten, mit bloßen Beinen in die niedrigen Wellen hinein warteten.
Statt ruhig im Sand zu liegen, handelten sie ohne Pause. Sie bauten Burgen, sie schleppten Muscheln in Eimern herbei, sie spielten Volleyball. Nein, sie organisierten sofort eine Volleyball-Liga.
Berufsmäßige Bademeister, stämmige Basken in schwarzen Badeanzügen waren zur Stelle, um den Damen und Kindern behilflich zu sein, sich der Schrecken der Brandung zu erfreuen.
Sie ließen Drachen steigen, sie drehten Videofilme, sie hatten keine Ruhe.
Ein solcher Baigneur stellte einen mit dem Rücken zur heranrollenden Welle und hielt einen an der Hand, wenn der steigende, wirbelnde Schwall schäumenden grünen Wassers von hinten auf einen niederging und den Füßen mit einem mächtigen Schlag den Halt nahm.
Immer im Sommer kommt die Zeit, da deutsche Männer Luftmatratzen in die Brandungen von Norderney oder Sylt bugsieren, da sie in den Wellen das sich aufbäumende Polster niederzuhalten und gerade zu richten versuchen, da sie ihre Körper darauf legen und mit rudernden Armen in See stechen.
Nach einem Dutzend derartiger Stürze führte der Baigneur, selber glänzend wie ein Seehund, seinen keuchenden, fröstelnden, feucht schnüffelnden Schützling landwärts zum flachen Strand, wo eine unvergessliche alte Frau mit grauen Haaren auf dem Kinn einem unverzüglich einen Bademantel von mehreren aussuchte, die dort an einer Wäscheleine hingen.
Und wieder sitze ich da, schlage die Zeitung auf und warte auf die Meldung, wonach ein einsamer, nahezu verdursteter, ganz und gar entkräfteter deutscher Mann auf einer Luftmatratze irgendwo zwischen Wangerooge und Helgoland entdeckt worden ist, einer, der aufbrach und nicht wusste, wohin.
Sein Gesicht und seine Hände waren von der Seeluft gebräunt, aber wenn man mit diesem Badeaufenthalt den Zweck verfolgt hatte, ihn härter, energischer, frischer und widerstandsfähiger zu machen, so war man jämmerlich fehlgegangen.
Es wird so oft gewarnt davor, sich beim Baden zu weit hinauszuwagen, denn die Kräfte von Ebbe und Flut seien unüberwindlich. Aber die Warnungen sind immer fruchtlos. Sommer für Sommer geschieht dies.
In der Sicherheit einer kleinen Kabine half einem ein weiterer Wärter, sich des triefenden, vom Sand schweren Badeanzugs zu entledigen. Er klatschte auf die Bretter und immer noch zitternd vor Kälte trat man aus ihm heraus und trampelte auf seinen diffusen, bläulichen Streifen herum. Die Badekabine roch nach Fichtenholz.
Der Duft von Sonnenlotion, Schweiß und salzig nach Meer schmeckender Haut. Langeoog, ein Slot in meinem Gehirn für Menschen, Gerüche, Gefühle, Geschmäcker, für Klangfetzen, Worte, Musik, für eigene und fremde Lebensgeschichten.
Sein Herz war durch diese 4 Wochen voll Meeresandacht und eingehegten Frieden nun noch viel weicher, verwöhnter, träumerischer, empfindlicher geworden.
Langeoog ist kein Ort, sondern ein Container für ich weiß nicht was. Nennen wir es Erinnerung und Sehnsucht und Utopie.
Literarische und poetische Erinnerungen an die Saison, zusammengestellt von meiner Kollegin Eva Gerte. Man hat es gerade rausgehört, manchmal möchte man, dass die Saison gar nicht mehr zu Ende geht, dass sie ewig dauert. Aber es gibt auch eine Saison, bei der man im Umkehrschluss gar nicht böse wäre, wenn sie denn mal ausfallen würde. Die Hurricane-Saison. Daniela Böttcher lebt seit 2002 in Miami Beach und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sich das Leben verändert, wenn es im Juni losgeht mit dieser ganz speziellen Saison.
Also im Grunde beginnt die Saison zwar ab dem 1. Juni, ich glaube, das ist aber eigentlich nur wegen der Versicherungen so geplant, denn in den 18 Jahren, wo ich jetzt hier lebe, gab es eigentlich alle Hurricanes nur so von der letzten Augustwoche bis zur ersten Oktoberwoche. Also die Ballzeit ist eigentlich der Monat September und das Leben verändert sich im Grunde jetzt schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also da doch, weil halt die Leute anfangen zu hamstern, ne? Genau wie mit dem Klopapier oder dann fangen die Leute an, in den Baumärkten zum Beispiel Benzinkanister zu kaufen, leere, die sie dann im Falle eines Stromausfalls nach einem Hurricane, der ja mal bis zu einer Woche oder so dauern kann, dass sie dann Benzin hamstern, weil ja dann die Zapfsäulen nicht funktionieren.
Okay.
Oder es ist ähnlich, würde ich sagen, wie zu Beginn der Pandemie mit den Regalen, mit dem Mehl, den Nudeln und dem Klopapier. Halt so Dosen und Batterien und so Headlamps, also so Lampen, die man sich vorne ans Stirnband machen kann, weil man ja dann auch wirklich zu Hause im Stockdunklen sitzt, weil man ja die Hurricane Shutters an den Fenstern hat. Also das sind sowieso wie so Rollladen, die werden dann von außen an die Häuser genagelt oder die neueren Häuser haben dann so elektrische, die sich von alleine zufahren. Also es ist halt wirklich stockdunkel im Haus und dann brauchst du halt Batterien und Taschenlampen und Grubenlampen und so weiter. Und da hamstern die Leute dann halt jetzt schon ab Juni, weil sie Angst haben, dass sie dann im August entweder kein Benzin mehr haben, um da hinzufahren oder dass es dann zu spät ist. Also bei meinem ersten Hurricane, den ich 2005 erlebt habe, da habe ich das gar nicht ernst genommen. Abends war ich noch auf dem Spieleabend, kam nach Hause um Mitternacht und um 1 Uhr kam dann der Hurricane und ich hatte wirklich gar nichts und habe mir dann mit Nachbarn ausgeholfen, dass wir uns gegenseitig irgendwie die Lebensmittel, die wir noch hatten, geteilt haben. Und das war eigentlich eine ganz nette Situation, wo jeder so zusammenhielt.
Genau, das heißt, irgendwie die Gemeinschaft rückt auch so ein bisschen zusammen, habe ich gerade rausgehört, ne?
Ja, das ist halt das Positive, dass die Gemeinschaft zusammenrückt in diesen Momenten. Und das war bei mir so lustig. Ich hatte in so einer kleinen Apartmentsiedlung gewohnt, damals 2005 bei Hurricane Wilma. Und dann schellten halt wirklich Leute bei mir an. Es war eine Französin, die wohnte nebenan. Der hatte ich vielleicht dreimal Hallo gesagt in einem Jahr. Und dann hat die angestellt, hat gesagt, hey, I have a phone, you need to talk to your parents. Und willst du mal deine Eltern anrufen? Ich habe einen Festnetzanschluss. Und ich so, ach super, ja, weil klar, unsere Handys gingen ja nicht mehr, weil wir konnten die ja nicht mehr aufladen. Oder einer hat gesagt, hey, ich habe einen Holzkohlegrill und mein Freezer ist voller Fleisch. Lass uns mal ein Barbecue schmeißen. Ich hatte noch Salat, der weg musste, der im Kühlschrank war, weil der Kühlschrank ging ja auch nicht mehr. Das ist wirklich eine unwirkliche Erfahrung. So.
Ja, ist nicht so ein bisschen auch die Angst allgegenwärtig, dass was passieren könnte? Erstens einem selbst als Mensch, aber natürlich auch dem Hab und Gut, also den Häusern zum Beispiel, den Autos.
Jein. Also, dass mir persönlich was passiert, hatte ich eigentlich in den Wohnungen, wo ich gelebt hatte, nicht. Ich war immer in, das nennt sich hier Flood Zone E, also es geht von A bis E. Und meine war halt, also A, B, C, D, E, meine war I. Das ist die harmloseste praktisch von den 5 Flood Zones. Also es hätte bei mir nie überschwemmt werden können. Man hatte mir vorher gesagt, also der Raum, wo du immer am sichersten bist, ist halt das Badezimmer. Weil die Bäder sind hier in den alten Art-Deco-Gebäuden immer ganz in der Mitte des Hauses ohne Fenster. Und dann ist aber wirklich auch nichts passiert, außer dass ein bisschen Teer vom Dach fiel. Und das, ja, dann ist auch noch ein Baum in mein Auto gekracht. Das wurde aber von der Versicherung komplett übernommen. Also bei mir war es echt wirklich relativ harmlos, weil dadurch, dass ich kein Eigentum hatte, sondern gemietet habe, musste ich mir jetzt auch keine Sorgen machen, dass ich da irgendwie für ein neues Dach oder so bezahlen muss. Ne?
Jetzt haben Sie vorhin beschrieben, wie man sich sozusagen vorbereitet, wie die ganze Gesellschaft schon Dinge hamstert, Dinge bunkert und eben auch teilweise die Häuser verbarrikadiert. Wenn die Saison dann vorbei ist, wird das Leben dann vielleicht ein bisschen unbeschwerter? Fällt dann irgendwie so eine Last von der ganzen Gesellschaft ab?
Eher so unmerklich, also eher so, ach, jetzt ist der 20. Oktober, na, eigentlich haben wir ja noch 10 Tage Hurricane-Saison, aber am 1. November ist dann wirklich vorbei, also das flaut dann so allmählich ab, aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Hurricane-Saison-Endparty machen oder so.
Tja, keine Party, aber doch eine gewisse Erleichterung, das haben wir gerade gehört. Mare Radio, heute mit dem Thema Saison, die ja auch bei uns in Europa maßgeblich durch eines bestimmt wird, nämlich durchs Wetter. Gemacht wird das zu großen Teilen auf den Azoren, die gelten so als die Wetterküche Europas, weil genau in deren Nähe das wichtigste Hochdruckgebiet der Erde liegt. Es heißt nicht umsonst Azorenhoch. Jochen Fargit, der hat diese Wetterküche für uns besucht, auf der wirklich über das ganze Schicksal einer Saison entschieden wird.
Auf der Südseite der Insel São Miguel regnet es in Strömen. Der Meteorologe Diamantino Enriquez hat dafür nur ein Wort: Azorenhoch.
Um Zyklon não tem o mesmo significado no oceano ou
Das Azorenhoch wirkt sich auf dem Ozean anders aus als auf dem europäischen Festland. Dort bringt es klaren Himmel und Sonnenschein, hier Wolken und Regen. Wenn die feuchten Luftmassen dann an den Bergen aufsteigen, verdichtet sich der Wasserdampf. Darum regnet es im Winter sehr viel und im Sommer auch nicht gerade wenig. Eigentlich regnet es immer.
Den ersten Wetterbericht schickte ein gewisser Francisco Afonso Chaves von den Azoren in die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Sein Ururenkel João Luís Cugumbreiro ist heute noch mächtig stolz darauf.
Mein Ururgroßvater besuchte 1901 im Auftrag des portugiesischen Königs alle meteorologischen Forschungszentren Europas und richtete dann auf den Azoren einen Wetterbeobachtungsposten ein. Von dort schickte er Informationen nach Europa.
E esse trabalho levou muitos anos, portanto, levou um ano a ver todos esses centros, para depois criar nos Açores um posto.
Das Wetter, das wir heute hier haben, kann zwei Tage später auch in Mitteleuropa herrschen. Daraus schloss Chaves, dass Stürme, die auf den Azoren toben, nach Mitteleuropa weiterziehen, man also das Wetter dort voraussagen kann. Das war damals eine fundamentale Neuigkeit.
Para a época que não havia informação, era aspecto. Fundamental, ne?
Im Prinzip hatte der Mann recht, bestätigt der Meteorologe Diamantino Henriques, während er über den neuesten Wetterkarten aus dem Europäischen Wetterzentrum im britischen Reading sitzt. Die muss er jetzt für die Azoren auswerten. Gar nicht so leicht, lacht der Azoren-Hochwetterfrosch, wegen der hohen Berge und tiefen Schluchten auf den Inseln. Aber nach rund 20 Dienstjahren habe er die Tücken des Azorenhochs inzwischen im Griff. Seine Frau Fernanda übrigens auch. Sie ist ebenfalls Meteorologin und hat gerade die Wettervorhersage im Inselfernsehen aufgezeichnet.
Für alle Inseln Regen und starke Bewölkung, Wellen von 2 bis 3 Metern Höhe aus Westen, auf den westlichen Inseln bis zu 2 Metern.
Auch Meteorologen haben nicht immer recht. Die Wellen sind leider doppelt so hoch, als die Fähre Cruzeiro das Ilhas von der Insel Faial ablegt. Sie rollt bedenklich in der Dünung auf der Route zur Nachbarinsel São Jorge. Während sich manche Passagiere ängstlich in ihren Sitzen verkriechen und andere an der Reling unfreiwillig Fische füttern, sieht Kapitän Rui Azevedo keinerlei Grund zur Besorgnis.
Manchmal ist die Überfahrt wegen des schlechten Wetters oder wegen des Windes etwas härter. Es gibt eben bessere und schlechtere Tage. Aber wir müssen bei jedem Wetter fahren. Das ist nun mal unser Beruf.
Nach 2,5 statt der geplanten 1,5 Stunden erreicht die Cruzeiro das Ilhas endlich den Hafen von Velas auf der Insel São Jorge. Wie zum Hohn für die leidenden Passagiere hat der Wind nachgelassen. Die Sonne lacht, als wäre nichts gewesen. Auf den Azoren finden die 4 Jahreszeiten oft an einem Tag statt.
Schwupp, da lacht sie wieder, die Sonne. Jochen Farget hat für uns die Azoren besucht, die Wetterküche Europas. Mare Radio auf Bremen 2, heute mit dem Thema Saison. Vorhin, da haben wir schon nach Spanien geschaut und gefragt, wie die Urlaubssaison im Ausland anläuft. Jetzt wollen wir erfahren, wie denn das bei uns vor der Haustür aussieht. Ich bin deswegen gefahren nach Cuxhaven-Dünen ins Badhotel Sternhagen und bin hier verabredet mit Michael Lutze und Eliana Costa. Herr Lutze, wenn Sie so rausschauen, wir sitzen hier gerade ein bisschen im Restaurant, um uns herum wird schon ein bisschen geräumt, die ersten Gäste sind da und auf dem Deich am Strand, da spazieren zumindest auch so ein paar Touristen herum. Sieht das anders aus als so in den vergangenen Monaten?
Also es sieht völlig anders aus. Dünen war ja wirklich total leer und es ist wirklich sehr, sehr schön jetzt wieder zu sehen, dass Dunen, der Strand, das Watt wieder zu neuem Leben erwacht ist. Die Leute freuen sich, das Wetter ist gut im Moment. Also es macht wieder Spaß, nach draußen zu gucken. Und vorher war es erst ein bisschen traurig.
Die ersten Gäste sind schon da. Sie dürfen ja schon seit ein paar Wochen, glaube ich, mittlerweile wieder Gäste beherbergen. Und jetzt seit ganz kurzem dürfen sie auch wieder zu 100% ihr Haus auslasten. Wie sieht es gerade aus mit den Buchungen, mit den Gästen?
Viele Gäste von uns kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und da dort der Donnerstag ja ein Feiertag war, war jetzt das gesamte Wochenende ausgebucht, eigentlich seit Donnerstag bis heute.
Frau Costa, welche Hoffnungen hängen denn für Sie an dieser Saison dran? Welche verknüpfen Sie damit?
Ja, also es freut uns natürlich sehr, dass wir hier endlich wieder Leben in unser Hotel bringen. Endlich sieht man wieder Gäste, die Mitarbeiter, die wir auch schon sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Und natürlich sind unsere Hoffnungen sehr groß. Also wir wissen ja selbst, dass die Gäste froh sind, endlich wieder reisen zu dürfen und dass sie lange darauf warten mussten, ne? Und ja, wir hoffen, dass die Saison super wird. Jedoch müssen wir auch immer noch so im Auge behalten, dass sobald sich eine Inzidenz über 35 oder dass sie steigt, dass wir hier in Niedersachsen einen Drei-Stufen-Plan haben und dass wir dann sofort wieder mit Einschränkungen zu rechnen haben. Also das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Also die Saison kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Wer jetzt zu Hause sitzt vom Radio und sich denkt, so ein Urlaub an der Nordsee wäre ja schon mal wieder ganz schön. Und wenn es auch nur ein Wochenende ist, was erwartet denjenigen denn dann hier bei Ihnen? Also unter welchen Bedingungen kann dieser Urlaub, diese Saison quasi stattfinden?
Tatsächlich gibt es noch kleine Einschränkungen bei uns. Wir haben zum Beispiel 3 Frühstückszeiten. Das heißt, die Gäste müssen tatsächlich vorher auswählen, wann sie morgens frühstücken wollen. Wir versuchen dann natürlich so flexibel zu sein wie möglich. Aber wir haben die Anzahl von Tischen reduziert, damit die Leute weiter auseinandersitzen. Wir haben zwar auch Lüfter besorgt mit UV-Licht etc. Aber dennoch wollen wir halt sicher sein, dass unsere Gäste und auch unsere Angestellten sicher sind. Deswegen diese Zeiten. Wir haben auch im Schwimmbad, das wir jetzt wieder öffnen dürften, haben wir auch Zeiten, wo man eben 2-Stunden-Slots sozusagen hat. Wir lassen momentan nicht mehr als 12 Gäste gleichzeitig in die Badelandschaft. Auch da geht es um Sicherheit. Die Gäste sind ein bisschen reglementiert. Für ein 5-Sterne-Supiererhaus ist das ein bisschen schwierig. Aber die Gäste sind tatsächlich so froh, dass sie wieder reisen dürfen, dass das auch wirklich ohne irgendwelche Komplikationen abläuft.
Die Angestellten, die jetzt hier lustig schon um uns rum räumen, Tische decken, ein bisschen um uns herum wuseln, viele davon waren mit Sicherheit in Kurzarbeit. Für die sind auch sehr viele Hoffnungen mit der Saison verbunden, die jetzt startet. Wie einfach war es denn, die alle wieder zurückzuholen zu Ihnen ins Restaurant?
Das war für uns Gott sei Dank nicht schwierig. Wir haben keinerlei Saisonkräfte bei uns im Hotel, sondern haben nur Festangestellte. Und natürlich waren von denen sehr viele sehr lange in Kurzarbeit, aber sie haben uns tatsächlich alle die Stange gehalten. Wir haben nur 2 Leute, die dann tatsächlich die Branche gewechselt haben, weil sie einfach gesagt haben, es wird ihnen zu ungewiss. Aber wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass alle Angestellten geblieben sind. Obwohl es jetzt alles sehr, sehr kurzfristig war, war es für uns kein Problem, wieder alles am Laufen zu bekommen.
Gerade hat sich noch jemand zu uns gesellt, nämlich Melanie Kühlke. Sie arbeitet am Empfang hier im Hotel Sternhagen und war sehr lange in Kurzarbeit. Ist also eine von diesen Menschen, die jetzt sozusagen wieder das Leben zurückbringen mit ins Hotel Sternhagen. Wie lang war diese Zeit? Wie lange haben Sie quasi zu Hause gesessen und gewartet, dass die Saison wieder losgehen kann?
November, und am 10. Mai durfte ich dann wieder das Hotel betreten, voller Euphorie.
Das heißt, wenn wir rechnen, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai sind 7 Monate, die Sie nur zu Hause gesessen haben?
Ja, 7 Monate, die ich zu Hause war und teilweise die Zeit genießen durfte mit der Familie, aber auch die Gäste und das Hotel vermisst habe.
Jetzt sind Sie am Empfang, die erste Person im Hotel sozusagen, die in Kontakt kommt mit den Gästen, wenn denn neue Gäste ankommen, wenn die Stammgäste wieder eintrudeln im Hotel. Wie erleben Sie diese Freude vielleicht bei den Gästen, dass sie wieder kommen dürfen?
Also das muss ich sagen, das hat sich extremst verändert. Die Gäste waren sonst erfreut, wenn sie gekommen sind. Aber jetzt ist die Euphorie so groß bei den Gästen, dass das wirklich ein absoluter Unterschied war zu vorher. Da muss ich sagen, das hat sich absolut verändert, das Blatt. Also die Gäste kommen schon durch den Haupteingang mit einem Strahlen, mit einer Euphorie, wenn sie zum Hotel rausgehen, wenn sie Pause machen, wenn sie nach dem Essen, vor dem Essen, ist immer Euphorie in das Lachen der Gesichter. Ist einfach nur toll.
umgekehrt wird vielleicht auch weniger gemeckert. Auch das sind Sie ja wahrscheinlich die erste Person, bei der sowas normalerweise ankommt.
Eher muss ich sagen, das Anrufaufkommen ist größer geworden. Und da sind dann doch eher schwierige Gespräche aufgrund dessen. Die Verordnungen machen das nicht einfach für die Gäste. Und wir haben sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr lange Telefonate. Das hat sich komplett geändert. Also wir bräuchten theoretisch nur zwei Kollegen, die nur für Telefon sind, weil die Gäste sehr verunsichert sind am Telefon. Wir müssen halt auf dem neuen Stand immer sein von den neuen Verordnungen. Und da ist manchmal leider auch etwas Unverständnis, weil wir machen die Regeln nicht, sondern das Land. Und das ist halt schwierig zu vermitteln. Aber das schaffen wir ganz gut mit unserer Euphorie, dass wir wieder arbeiten dürfen, können wir das ganz positiv an die Gäste weitervermitteln.
Frau Kühlke hat die Anforderungen, die sich immer wieder verändern, angesprochen und die Auflagen, die vielleicht sich auch in Zukunft wöchentlich, monatlich ändern werden. Frau Koster, für welche Herausforderungen stellt Sie das als Hotelverantwortliche?
Also wir haben in der Zeit wirklich gelernt, sehr schnell zu agieren und vieles schnell umzusetzen. Und von daher sehen wir wirklich alles positiv, und wenn etwas kommt, dann agieren wir da halt eben auch sehr schnell. Also dann wird halt was Neues geschaffen oder eben was Neues. Wir gehen halt wirklich neue Wege, und ich glaube auch, dass wir als Betrieb sagen können, dass wir, denke ich, auch da über uns hinausgewachsen sind und wirklich vieles viel schneller angehen können als vielleicht vorher.
Wer noch kommen möchte diese Saison, hat der überhaupt noch eine Chance?
Ja, definitiv. Also anrufen, unsere Rezi ist 24 Stunden besetzt. Also einfach mal anrufen, wir haben immer noch eine Lücke frei, definitiv.
Das sagt Iliana Costa, die ich besucht habe in Cuxhaven. Sie ist Marketingdirektorin im Hotel Sternhagen und hat darüber berichtet, zusammen mit Michael Lutze, wie sie sich vorbereitet haben auf diese Saison 2021 für Mare Radio auf Bremen 2. Im Winter, da ist unser Captain Cook immer so ein bisschen träge unterwegs. Ja, er kann sich manchmal gar nicht entscheiden, was er denn dann nun auf die Speisekarte setzen soll. Ob es dieser Fisch sein soll oder jener Fisch, denn schließlich hat alles irgendwie seine Vorteile, seine Nachteile und will gründlich überlegt werden. Jetzt aber, wo die Saison so langsam Fahrt aufnimmt, da ist alles anders. Und es stand schon sehr, sehr früh fest, dass heute saisonal gekocht wird.
Spüren Sie es auch schon? Wir haben Juni. Dadurch wird es einen noch ganz warm, oder? Sehen Sie, da geht es dem Hering ja ganz ähnlich. Jetzt ist nämlich seine Fortpflanzungszeit. Auch wenn die beim Hering nicht sonderlich romantisch abläuft. Die Mädels legen flink ein paar zigtausend Eier, die Jungs tun das ihre dazu und ja, das war's, sollen die Kleinen doch sehen. Ist ja vielleicht auch ganz gut so, denn bei der Unmenge von Heringen, die es überall gibt, wäre das Meer ab Juni wahrscheinlich schaumbedeckt wie ein Cappuccino, wenn die mehr Liebesmühe investieren würden. Es gibt sie nämlich wirklich fast überall, im Atlantik, im Pazifik, im Mittelmeer. Und wo es sie gibt, werden sie gefressen. Von Kabeljauen und Makrelen, von Thunfischen und Robben und, ja, richtig, von uns. Ja, man muss es mal so deutlich sagen, das Gefressenwerden ist ihre eigentliche Hauptaufgabe. Im Mittelalter sollen es so viele gewesen sein, dass man beinahe trockenen Fußes über die Ostsee laufen konnte. Die Hanse wurde zu ihrer Verwertung und zu ihrem Handel gegründet. Für uns heute ist er gerade jetzt am interessantesten, denn Ende Mai und Anfang Juni ist Matjes-Saison. Überall an der Nordseeküste finden ihm zu Ehren volksfestartige Veranstaltungen statt, falls mal gerade keine Pandemie ist. Sie wissen ja, kurz bevor die Heringe mit der Paarerei anfangen, werden sie gefangen und kurz eingefroren, damit etwaige Nematoden das Handtuch werfen. Dann kommen sie in Fässer mit Salzlauge. Und sie haben noch ein Enzym in sich, das dafür sorgt, dass sie fermentieren, also praktisch garen. Fertig ist der Matjes. Wow. Ein speziell holländisches Rezept gehört zu den kürzesten der Welt. Sie nehmen den Matjes am Schwanz, lassen ihn von oben in ihren Mund hängen und runter damit. Haben Sie ja tausendmal im Fernsehen gesehen, ne? Das ist natürlich super zünftig. Aber die feine Art scheint es mir nicht zu sein. Und Sie, die Sie jetzt gerade am Radio für die gehobenen Stände sitzen, haben auch was Besseres verdient, finde ich. Es gibt nämlich eine ganze Reihe köstlicher Zubereitungsarten und alle ganz einfach. Mit gewürfelter saurer Gurke oder rote Beete, mit Kapern, natürlich mit Zwiebeln und Äpfeln oder mit einer Speck- und Zwiebelsoße. alles, was man mit Matthias in Verbindung bringt, muss ganz schön dagegenhalten, denn er ist nun mal ein bäuerliches Essen. Oder sagt man fischerliches? Man kann sie auch räuchern, wenn man mal was ganz Verrücktes machen will, aber ja, es existieren auch arme kleine Matthiasse, die in Sherry oder Rotwein eingelegt wurden. Keine Ahnung, warum man ihnen das antut. Am Geschmack kann es nicht liegen. Und das Vornehme, das liegt ihnen ohnehin nicht. Ein ganz kleines bisschen feierlicher kommt der Matthias daher, wenn man ihn sehr fein würfelt, ebenso fein Schalotten, etwas Apfel, dazu ein paar gehackte Kapern, vielleicht noch etwas Meerrettich. Wenn man alles mischt und das dann auf kleine Stückchen Pumpernickel mit Butter gibt, das zusammen mit einem Gläschen Geneva macht eine sehr gute Figur vor einem kräftigen Essen, zum Beispiel Hochzeitssuppe und Rinderbraten. An heißen Sommertagen lässt man Bratensuppe und Schnaps einfach weg, dann passt der Matthias auch allein. Denn egal wann seine Hauptsaison ist, Matthias geht eigentlich immer.
Hans-Helge Ott, der ist unser Captain Cook. Wenn Sie Fragen haben zu seinen Rezepten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an mare-radio@radiobremen.de und dann antwortet unser Smoothie Ihnen persönlich. Der schickt Ihnen auch gerne nochmal die Rezepte zu in Schriftform. Einfach schreiben per E-Mail an mare-radio@radiobremen.de. Es gibt wenige Orte in Europa, wo sich das Wechselspiel der Jahreszeiten so gut beobachten lässt wie auf der kleinen Insel Kichnu. Die gehört zu Estland, liegt so ungefähr 12 Kilometer vor der südwestlichen Küste des Landes im Rigaischen Meerbusen. Und die ist wirklich, müssen wir sagen, sehr, sehr klein. Gerade mal 16 Quadratkilometer groß. 400 Menschen wohnen auf Kichnu. Bekannt ist die Insel vor allem für ihre Traditionen, zum Beispiel für die Frauen, die bis heute alte sowjetische Mopeds mit Beiwagen fahren, was natürlich ein sehr, sehr beliebtes Fotomotiv ist. Die Filmemacherin Julia Finkernagel hat die Bewohner ein ganzes Jahr lang begleitet, war zu allen Jahreszeiten auf dieser Insel und erzählt darüber auch als einer unserer ersten Gäste in unserem neuen Mare-Podcast, den es seit kurzem in der ARD-Audiothek gibt. Hallo Julia.
Hallo.
Es klingt vielleicht schon so ein bisschen zu perfekt für unsere Sendung, aber du hast auf der Insel eine Frau getroffen, die heißt Mare. Das haben wir uns wirklich nicht ausgedacht, müssen wir dazu sagen. Und ich glaube, diese Frau, die war so ein bisschen eine Art Türöffner für dich. In was für eine Welt hat dich diese Frau mitgenommen?
Also Mare war wirklich sowohl emotional als auch physisch die Türöffnerin für diese Insel. Sie ist so ein bisschen die Botschafterin und sie hat mich willkommen geheißen. Wir hatten vorher Kontakt, haben geschrieben, telefoniert und sie hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt in Kontakt mit den Inselbewohnern komme, weil das dort ein bisschen schwierig ist, weil viele gerne dort hinkommen, viele Journalisten und die Einwohner das gar nicht so gerne sehen.
Du wurdest aber willkommen geheißen von der Inselgemeinschaft, würde ich mal sagen. Hast alle vier Jahreszeiten erlebt auf der Insel. Beeinflusst dieses Wechselspiel der Natur, auch des Meeres, das Leben auf Kichnu?
Absolut. Also das war faszinierend zu sehen, wie sich das Leben und wie sich auch die Stimmung der Menschen im Laufe eines Jahres verändert. Ich war das erste Mal für diesen Film im Winter dort. Da war die Ostsee noch zugefroren. Die Fähre ist dann durch so eine kleine Fahrrinne, hat sie sich auf die Insel geschoben und alles war ruhig und gedämpft. Und je öfter ich hinkam, dann bis zum Hochsommer, wurde die Stimmung immer besser. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir die Leute kennengelernt haben, dass wir immer vertrauter wurden, dass die Leute uns vertraut haben. Aber irgendwie hat das alles so zusammengepasst. Also am Ende des Sommers ist dann so ein bisschen Erschöpfung. Am Ende des Winters ist ein bisschen Depression. Das ist eigentlich wie bei uns.
Und es gibt auch tatsächlich eine richtige Saison auf Kichnu. Also es kommen im Sommer sehr, sehr viele Touristen auf die Insel. Wie verändert das dann die Gesellschaft da?
Also es ist tatsächlich so, es gibt zum Beispiel zwei Cafés auf der Insel, so Café-Restaurants, die machen erst im Juni auf, die haben dann 4 Monate geöffnet und dann ist die Saison vorbei. Und für die Menschen, die auf Kichnu leben, die sich dafür entscheiden, auf der Insel zu bleiben, ist es so, dass sie in dieser kurzen Sommersaison nur Geld verdienen können, weil im Winter dort nicht viel passiert. Also die haben dann kleine Gästezimmer oder eben, wie gesagt, ein Café und In diesen wenigen Monaten müssen sie das Geld verdienen, was den Rest des Jahres reichen muss. Die haben früher noch viel mehr vom Fischfang gelebt. Die haben immer mit den Jahreszeiten verbunden gelebt. Und jetzt ist eben eine Möglichkeit dazugekommen, ein Auskommen zu haben. Und das ist eben der Tourismus. Deshalb ist die Sommersaison jetzt dort nochmal verstärkt. Aber man muss sagen, es kommen jetzt nicht die Riesenmassen von internationalen Touristen dahin. Es kommen Leute vom estnischen Festland und ab und zu ein paar deutsche Gäste, weil sie das Baltikum gerne mögen. Aber es ist jetzt nicht die Riesen-Touristeninsel.
Die Menschen leben relativ traditionell auf dieser estnischen Insel, sind dafür auch bekannt. Deswegen kommen die Touristen. Aber sie sind eben auch angewiesen auf die Touristen. Wie gehen sie denn um mit diesem Spagat zwischen Tradition einerseits und eben Tourismus?
Also ich konnte die Menschen ja durch alle Jahreszeiten beobachten und ich habe eben gesehen, dass sie auch im Winter, wenn keine Gäste da sind, ihre traditionelle Kleidung tragen. Die Frauen haben bunte gestreifte Röcke an, es werden bestimmte Tänze getanzt, man spielt Akkordeon und Geige, es wird ganz viel gesungen und das machen sie tatsächlich total unabhängig von Touristen. Aber sie wissen auch, wenn die Touristen kommen, dann kommen sie, um das zu sehen und dann geben sie kleine Konzerte oder sagen, natürlich tanzen wir auch mal und ihr dürft zugucken. Also das ist so ein Geben und Nehmen und ich hatte das Gefühl, dass es gut funktioniert. Die Insel steht ja unter UNESCO-Welterbeschutz wegen dieser Traditionen, auch wegen ihres besonderen Dialekts, den man auf dem Festland gar nicht versteht. Und die kriegen das gut hin, das zu erhalten, aber auch auf eine natürliche Weise zu erhalten, die sie eben auch in der Nachsaison pflegen.
Aber trotzdem ist Tourismus ja auch immer eine Gefahr für Menschen, die so traditionell leben ja. Und so sozusagen in ihrer Kultur auch wirklich fest verankert sind. Wie gehen die Menschen damit um?
Das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also im Sommer, im Winter ist es so und auch im Frühjahr und im Herbst ist es so, die Häuser werden nicht abgeschlossen. Wenn man das Haus verlässt, stellt man einen Stock vor die Tür. Das zeigt den anderen, du brauchst gar nicht zu klingeln, ich bin eh nicht da. Das ist für uns ja etwas ungewöhnlich. Im Sommer ist es dann so, dass sie, wenn sie länger weg sind, natürlich absperren oder dass sie die fahren so lustige Mopeds mit Seitenwagen, dass sie dann doch mal lieber den Schlüssel abziehen, weil man eben nicht weiß, ob sich nicht doch ein euphorischer Tourist draufsetzt und eine Runde drehen möchte. Also das hat das Leben schon verändert, dass sie sich so ein kleines bisschen schützen und auch ihren Mikrokosmos dort schützen.
Du hast eben schon gesagt, wenn die Saison vorbei ist, dann kehrt so ein bisschen so eine Depression ein auf die Insel. Heißt, da fällt irgendwie auch so eine Last ab von den Menschen?
Also ich glaube, am Ende der Sommersaison ist es so, da kommt erstmal die große Erschöpfung und so ein bisschen Erleichterung und man hat was verdient, man hat einen guten Sommer gehabt, aber man ist auch wirklich froh, wieder unter sich zu sein. Und das Geld, was sie verdienen, muss dann einfach bis zum nächsten Frühjahr reichen, bis zum April oder Mai. Und deshalb im Laufe des Winters, man freut sich dann erstmal auf Weihnachten, das ist wie bei uns, und so im Januar, Februar, da werden einem schon mal die Zähne lang und da passiert nichts, da kommen keine neuen Leute und dann wird auch das Geld knapp. Und da kippt dann so ein bisschen die Stimmung.
Okay, aber es gibt auch, glaube ich, besondere Traditionen, die besonders im Winter dann gelebt werden, wenn die Touristen weg sind, in der Off-Season sozusagen. Zum Beispiel die Röcke der Frauen werden dann gewebt und diese Röcke, die haben eine ganz besondere Bedeutung auf der Insel.
Ja, also das ist wirklich so die älteste und auch die markanteste Tradition auf Kichtnu, dass die Frauen im Winter ihre Röcke weben. Das sind längs gestreifte Röcke und die gibt es in verschiedenen Farbabstufungen. Es gibt so 4 Hauptabstufungen. Wenn die Frau sehr glücklich und sehr sorgenfrei ist, trägt sie einen rot gestreiften Rock. Da ist bisschen pink, bisschen gelb, bisschen weiß drin. Wenn das Pendel in die andere Richtung schlägt und sie sehr traurig ist, zum Beispiel, weil sie jemanden verloren hat, dann trägt sie dunkelblau mit schwarz und da ist gar kein Rot drin. Und dazwischen gibt es dann nochmal 2 Abstufungen, wenn die Trauer gewichen ist. Also je glücklicher man wieder wird, umso mehr Farbe mischt man in seinen Rock rein. Und so hat jede Frau ungefähr 30 Röcke auf Kichtnu.
Du hast den Film gedreht über die Insel, für Arte hast du den gedreht. Und was mich so beeindruckt hat im Film, dieser Wechsel der Jahreszeiten, der ist wirklich unglaublich schön, unglaublich sinnlich dargestellt. Wie schwierig war das für dich als Filmemacherin, das sozusagen auch in Bildern, in Stimmungen einzufangen?
Also es war schwieriger als geplant. Wir dachten, das kriegen wir schon hin. Wir merken uns die Position. Wir haben zum Beispiel den Wechsel vom Winter auf den Frühling am Leuchtturm gedreht mit einer Drohne und haben uns dann überlegt, die Drohne fliegt um diesen Leuchtturm rum im Winter und plötzlich wird es Frühling und sie kommt dann im Frühling zum Stehen. Und wir haben das auch mit der Kamera vom Stativ gedreht und haben uns die Drehposition gemerkt. Also ich habe dann die Findlinge abgezählt. Der Michael, der Kameramann, sitzt auf dem dicken, großen hinter den zwei Kleinen und dann habe ich ein Foto davon gemacht und er hat beim Drehen auf die Kamera drauf gesprochen, der Centermarker liegt in der Dachkante oben links und wir waren uns total sicher, wenn wir im Frühling wiederkommen, dann finden wir auch diese Position und wir haben uns krank gelacht, weil wir den natürlich nicht gefunden
natürlich
haben.
Natürlich nicht, hätte ich jetzt auch vermutet.
Und haben gemutmaßt, dass die Leute die Findlinge verrückt haben. Und dann haben wir das eben mit der Drohne gelöst und das ging ganz gut, da konnte keiner was verschieben.
Also, die Tücken einer Filmemacherin auch auf der estnischen Insel Kichnu oder ganz besonders auf der estnischen Insel Kichnu. Julia Finkernagel hat die Bewohner im Wandel der Jahreszeiten begleitet. Darüber hat sie einen Film gedreht, Ein Jahr auf Kichnu in Estland heißt der, steht aktuell auch noch in der ARD-Mediathek. Und sie ist auch einer unserer ersten Gäste im neuen Mare-Podcast in der ARD-Audiothek. Genauer gesagt wird sie unser Gast sein in der zweiten Folge, die dann am 15. Juni erscheint. Danke fürs Erzählen hier bei Mare Radio.
Sehr, sehr gerne.
Bremen 2, Mare Radio mit dem Thema Saison. Die Saison mag eine menschliche Erfindung sein, ja, aber trotzdem orientieren sich auch Tiere natürlich an den Jahreszeiten und haben ihre ganz eigene Saison. Kegelrobben zum Beispiel, die bringen ihre Jungen im Winter zur Welt und sorgen damit wiederum für eine neue menschliche Saison, indem sie nämlich Touristen anlocken. Zum Beispiel auf Helgoland, der einzigen deutschen Hochseeinsel. Da werden es von Jahr zu Jahr mehr, die da geboren werden an Tieren. Im vergangenen Jahr waren es zum Beispiel 652 Jungtiere. Das sind weiße, niedliche Babys mit sehr, sehr großen Kulleraugen, die sich natürlich bestens eignen als Fotomotiv für Touristen. Tierschützer und Biologen, die freuen sich aber nicht so wirklich darüber. Zum Beispiel Patrick Locho, der während der Tiertourismussaison beide schützen muss, also die Menschen und die Robben.
Also man verbringt auch im Winter sehr viel Zeit damit, Leuten einfach zu vermitteln, dass auch wenn es nicht böse gemeint ist, dass gewisse Aktionen, die sie dann halt doch so reißen, erheblichen Schaden halt einfach der Population zuführen. Wir können uns ja einfach mal vorstellen, da ist jetzt ein Muttertier. Das erste oder das zweite Mal hat sie jetzt geworfen. Liegt halt am Strand rum, hat so ein kleines, weißes, plüschiges Etwas neben sich liegen. Ne? Ja, und dann kommt halt eine Gruppe von Touristen an, alle mit Fotohandys ausgestattet, kein Objektiv, kein gar nichts, müssen halt dann auf 10 Meter ran, um ein gescheites Bild von dem Tier zu machen. Was das natürlich zur Folge haben kann, ist, wenn die Mutter halt nicht scheu ist, ja, dann muss man damit rechnen, dass man eventuell von der Mutter angegriffen wird, weil die natürlich ihr Kleines über alles verteidigen wird. Da bringen sich die Leute halt einfach nur selber in Gefahr damit. Deshalb geht das halt gar nicht in meinen Augen. Andererseits muss man halt dann auch damit rechnen, dass das vielleicht eine unerfahrene Mutter ist, die halt scheu ist. Dann vertreibt man gegebenenfalls die Mutter. Was dann natürlich zur Folge haben kann, dass das Kleine verwaist wird. Weil nachdem die eine Touristengruppe weg ist, kommt dann halt die nächste und macht die Fotos. Das heißt, die Mutter kommt dann einfach nicht mehr ran. Wir müssen es dann wieder einfangen, wir müssen es auf die Station schicken, wir müssen es wieder hochpäppeln, damit es in die Freiheit entlassen werden kann. Aber wenn Jungtiere halt im sehr jungen Alter halt verwaist werden, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch nicht so hoch, dass sie es halt schaffen.
Kleine weiße Bälle mit Augen, die haben halt nun mal ihren Reiz, das müssen wir einfach festhalten. Wer im Sommer kommt, der kann aber auch welche sehen und auch hören. Tja, das sind natürlich keine Kegelrobben, sondern das sind die Trottellummen, deren Brutsaison immer im Juni beginnt. Und irgendwann hüpfen die kleinen Vögel dann ab ins Meer vom Lummenfelsen, immer beobachtet von den kritischen Augen von tausenden Besuchern und Vogelschützern, wie zum Beispiel Elmar Ballstedt.
Ein Elterntier ist im Wasser und ein Elterntier ist im Felsen bei dem Jungtier und dann motivieren die sich durch gegenseitiges Rufen. Und die Jungtiere können natürlich identifizieren, welches sind die zugehörigen Alttiere. Für uns klingt das alles gleich. Und dann wird sozusagen motiviert zu springen. Das kann manchmal 2, manchmal 3 Tage dauern, bis so ein Jungtier dann letztendlich springt. Aber meistens ist es ganz lustig, wenn eins springt, dann springen auf einmal, wie so ein Dominoeffekt, noch ganz viele andere hinterher aus dem gleichen Klippenabschnitt. Aber das ist sozusagen nicht planbar. Man kann da 3 Tage gucken und erst am 4. Tag springen die Tiere.
Ärgerlich ist nur, dass die Vögel besonders gerne dann springen, wenn gerade keiner zuschaut.
Die springen im Schutz der Dunkelheit, weil natürliche Feinde in der Dunkelheit halt die Kleinen nicht so gut sehen können. Und da die noch nicht fliegen können, wenn die dann zu ihren Eltern auf dem Weg sind, auch wenn sie runtergesprungen sind, ist natürlich noch eine gewisse Zeit, wo sie alleine sind. Und in der Zeit können halt Greifvögel, können die Jungen halt wegfangen. Und das ist im Schutz der Dunkelheit ein bisschen besser, weil da sieht man sie nicht so schnell.
Also vielleicht doch eher was für Nachtwanderer auf Helgoland. Das war unser Mare Radio im Juni mit dem Thema Saison, die Jahreszeiten der Meere. Wir kommen dann wieder am 4. Juli und dann ist die Hitze unser Thema. Stefanie Pesch, ihre Kapitänin. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Mein Name ist Nicolas Golsch. Ich bin raus für heute und spiele noch unser La Paloma. Das heute kommt von Eddie Pierboy.